großer Podcast. Kutscher putzt den Cottbus, Podcast, Kutschkasten.
Hey, schön, dass ihr den Cottbusser Podcast Kutscher eingeschaltet habt. Der Podcast für Cottbusserinnen und Cottbusser. Euch ist beim Gang durch die Stadt oder beim Radio hören sicherlich auch schon durch die vielen Wahlplakate und Wahlwerbespots aufgefallen, dass am 11. September 2022 die Oberbürgermeisterwahlen für Cottbus-Rossebus anstehen. Aber was bedeutet das überhaupt und was passiert überhaupt nach der Wahl? Die Hintergründe zum Amtswechsel des Oberbürgermeisters oder der Oberbürgermeisterin erläutert uns heute der amtierende Oberbürgermeister der Stadt Cottbus-Rossebus, Holger Kelch. Hallo Herr Kelch.
Hallo, Grüße in die Runde.
Schaut man in unsere brandenburgische Kommunalverfassung, wird dort unter § 53 der hauptamtliche Bürgermeister beschrieben. Nach Absatz 4 trägt er oder sie in kreisfreien Städten, wie Cottbus-Rossebus eine ist, die Bezeichnung Oberbürgermeister bzw. Oberbürgermeisterin. Er oder sie wird in allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer Wahl von den Bürgerinnen und Bürgern einer Gemeinde für die Dauer von 8 Jahren gewählt. Er oder sie ist dann laut § 53 Absatz 1 der oder die Hauptverwaltungsbeamte, Beamte auf Lebenszeit, Leiter der Gemeindeverwaltung sowie rechtlicher Vertreter und Repräsentant der Gemeinde bzw. Stadt. Herr Kelch, könnten Sie uns bitte einmal so für Laien, die nicht im kommunalpolitischen Alltag stecken, erklären, was genau denn hinter § 53 Absatz 1 steckt und was der Begriff Hauptverwaltungsbeamter bedeutet? Und Frage 2 dazu. Was zählt denn zu den Aufgaben eines Oberbürgermeisters bzw. einer Oberbürgermeisterin?
Oh, das ist doch ein ganz schönes Paket gleich an Fragestellungen. Ja, wie soll ich mal beginnen? Überall, wo es Menschen gibt, bilden sich Gruppen heraus. Hm? Das ist so. Und wie das so ist, das kennen wir aus dem Tierreich, das kennen wir dort überall, wo auch Menschen zusammenkommen. Übernimmt einer, entweder bekommt er das Vertrauen aus der Gruppe heraus oder er nimmt sich das Recht heraus, Leiter dieser Gruppe zu sein. Und so ist es natürlich auch in so einer Gemeinde, in einer Stadt wie die Stadt Cottbus. Einer muss ja den Hut für diese Stadt aufhaben.
Ja.
Und so ist es im Landkreis zum Beispiel der Landrat, in einer Gemeinde der Bürgermeister oder in unserer kreisfreien Stadt Cottbus-Rossebus der Oberbürgermeister. Hier ist es natürlich so, dass er gewählt wird, so wie es im § 53 beschrieben wird. Also er setzt sich nicht selber den Hut auf, denn wir leben ja in einer Demokratie und nicht in einer Monarchie oder in einer Diktatur oder in einer Autokratie, sondern er bekommt für 8 Jahre, ich sag mal, einen Vertrauensvorschuss durch die Bevölkerung. Und ja, damit trägt er auch die Verantwortung für alles das, was in der Stadt passiert, einmal nach innen in die Verwaltung hinein, deswegen auch der Hauptverwaltungsbeamte. Das heißt, jeder Bescheid, der erlassen wird, muss natürlich auch, wie es in einem Rechtsstaat ist, einer rechtlichen Betrachtung standhalten. Das heißt, unsere unabhängige Justiz, die Gerichtsbarkeit kann das prüfen, der Bürger kann das prüfen, er kann in Widerspruch oder in Einspruch gehen. Er kann verlangen, dass etwas, was die Behörde im Namen des Oberbürgermeisters als Hauptverwaltungsbeamter erlassen hat, überprüft wird, ist die Entscheidung richtig. Ja, und dann trägt er natürlich dadurch auch die Verantwortung, dass das in einem Rechtsstaat auch rechtmäßig passiert. Das ist erst einmal auch zur Begrifflichkeit Hauptverwaltungsbeamte. Das ist übrigens auch egal, ob man Bürgermeister ist oder Landrat. Auch der Landrat ist Hauptverwaltungsbeamter für seine Kreisverwaltung und der Bürgermeister auch in einer Gemeinde, in einem Dorf, eben zuständig auch für die Gemeindeverwaltung. So, und wie ich schon gesagt habe, das ist Vertrauensvorschuss auf Zeit. Hier in Brandenburg ist es so, dass die hauptamtlichen Bürgermeister, Amtsdirektoren, Landräte für 8 Jahre gewählt werden. Das ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Zum Beispiel unser Nachbarland Sachsen sind es 7 Jahre. Und dann ist natürlich auch der Oberbürgermeister, Bürgermeister, Chef der Verwaltung, also auch der Beschäftigten und der Beamten. Er hat also die Personalhoheit und in der Brandenburger Kommunalverfassung ist auch geregelt, er hat auch die Organisationshoheit. Da werden wir ja dann sicherlich nochmal im Einzelnen dazu kommen, was verbirgt sich dahinter.
Genau.
Ach so, was noch ganz wichtig ist, was man nicht vergessen soll, zum Beispiel die Stadtverordnetenversammlung in Cottbus besteht aus 51 Mitgliedern. So, davon sind 50 Mitglieder Stadtverordnete. Und ein Mitglied ist im Prinzip Kraftamtes, das ist der Oberbürgermeister oder der Bürgermeister. Und damit kommen wir auf diese ungerade Zahl von 51 Mitgliedern in der Stadtverordnetenversammlung in Cottbus.
Jetzt steht ja aber in dem Paragraph und Absatz 4 noch, dass er auch Repräsentant der Gemeinde bzw. Stadt ist. Was sind denn zum Beispiel repräsentative Aufgaben, die ein Oberbürgermeister übernimmt?
Ja, also repräsentative Aufgaben sind natürlich alles das, was man darunter versteht, wenn bestimmte Veranstaltungen eröffnet werden muss, wenn bestimmte Gäste auch empfangen werden, ob es nun, so wie wir es in Cottbus in meiner Amtszeit hatten, hatte der Bundespräsident uns dreimal besucht, einmal Joachim Gauck und zweimal Frank-Walter Steinmeier hier in Cottbus. Er ist auch Repräsentant gegenüber der Bundesregierung, er ist auch Repräsentant über der Landesregierung. Also wenn der Ministerpräsident Dr. Dietmar Woidke hierher kommt, ist er auch in erster Linie quasi durch sein Amt der erste Ansprechpartner. Das ist die Repräsentanz nach außen. Das bedeutet auch, beinhaltet auch, er darf auch Erklärungen abgeben nach außen. Und deswegen muss man sich sehr wohl auch überlegen, was man da sagt und wie man das sagt, weil damit auch eine Art Verbindlichkeit natürlich gegeben wird. Ne? Ein ganz wesentlicher Aspekt, den soll man nicht unterschätzen, ist natürlich auch seine Unterschrift, die er setzt. Das ist zum einen, sag ich mal, der Bescheid, also das, was die Bürger sehen oder auch ein Verwaltungsakt, wie es im Verwaltungsfachjargon heißt, aber auch ein freundliches Schreiben. Und wenn es, sag ich mal, an unsere 100-jährigen Cottbusserinnen und Cottbusser sind, auch das ist eine Repräsentationsaufgabe, die mit seiner Unterschrift dann dokumentiert ist.
Vielen Dank. Nun habe ich ja in meiner Einleitung gesagt, dass am 11. September die Wahlen zum neuen Oberbürgermeister, zur neuen Oberbürgermeisterin stattfinden. Ist es denn dann so, dass mit dem 10. September quasi Sie dann nicht mehr im Amt sind? Oder wie können das die Bürgerinnen und Bürger verstehen? Wann beginnt denn der neue Oberbürgermeister, die neue Oberbürgermeisterin?
Also es gibt ja im Prinzip zwei Wahltermine. Ja. Das ist zum einen der 11. September, ein Sonntag, wo im Prinzip in einem Wahlgang sich alle 7 Kandidaten der Wahl stellen. Dort wird sich herauskristallisieren, ob es eine Stichwahl gibt, die am 9. Oktober dann stattfinden soll, auch ein Sonntag. Und diese Stichwahl findet nach dem Brandenburger Wahlgesetz zwischen den beiden Kandidaten statt, die die meisten Stimmen bis dato auf sich vereint haben. Ich bin kein Prophet, aber ich gehe mal davon aus, dass wir garantiert eine Stichwahl sehen werden. Gerade durch die Vielzahl der Kandidaten kommt es natürlich auch zu einer Splittung der Stimmen und damit auch eine Verteilung der abgegebenen Stimmen auf die Kandidaten, denn jeder Bürger hat ja nur eine Stimme. Hier möchte ich auch alle ganz herzlich bitten, zur Wahl zu gehen, denn sie entscheiden damit auch mit, wer und wie unsere Stadt in den nächsten 8 Jahren nicht nur regiert, sondern auch repräsentiert wird, auch nach außen hin, aber natürlich auch als Chef eines großen Arbeitgebers, einer großen Behörde, einer großen Verwaltung. Und wie auch, sag ich mal, das Geschick in den nächsten 8 Jahren, durch wen dieses Geschick dieser Stadt dann bestimmt wird. Für den sehr unwahrscheinlichen Fall bei den 7 Kandidaten, dass jemand mehr als 50% plus eine Stimme auf sich vereint, dann ist natürlich eine Stichwahl nicht erforderlich. Und das heißt ganz klar, dass deswegen nicht am 10. September die Wahlzeit des amtierenden Oberbürgermeisters, sprich meiner Person, endet oder am 8. Oktober. Nein, es ist so vorgesehen, da es eben eine Beamtenlaufbahn auf Zeit ist, und das ist auf Zeit heißt auch, dass diese Zeit immer genau definiert ist, dass es so vorgesehen ist, dass der amtierende Oberbürgermeister Holger Kech bis einschließlich dem 29. November sich in Verantwortung für diese Stadt befindet und am 30. November quasi unsere urkundliche Ersterwähnung der Stadt Cottbus, man sagt auch ganz kurz Stadtgeburtstag, dann ein neuer Oberbürgermeister oder eine neue Oberbürgermeisterin dann die Geschicke dieser Stadt lenken wird. Und diese Zeit der Überbrückung, die werden wir natürlich auch dementsprechend brauchen und auch nutzen. Warum brauchen wir diese Zeit? Ganz klar, der Kandidat, die Kandidatin, auf denen sich die meisten Stimmen vereinigen, muss sich natürlich erklären gegenüber dem Wahlleiter, ob er die Wahl annimmt oder nicht. Das ist das eine. Und zweitens gehe ich davon aus, dass jeder Kandidat ja auch sein persönliches Umfeld sortieren muss. Also entweder ist er in einem Beschäftigtenverhältnis und auch dort unterliegt er ja Verpflichtungen. Und da braucht er die Zeit und auch die Gelegenheit, dies alles ordentlich zu regeln. Und insofern ist das auch für den amtierenden Oberbürgermeister dann klar, mit wem wird er dann den Übergang regeln. Denn ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass das zum Wohle der Stadt Cottbus und ihrer Bürgerinnen und Bürger möglichst nahtlos passiert.
Wenn ich jetzt Bürger und Bürgerin der Stadt Cottbus bin, wie kann ich mir denn dann so eine Übergabe der Aufgaben vorstellen? Wie war das zum Beispiel damals bei Ihnen, als Sie Oberbürgermeister geworden sind?
Bei mir war es eine ganz andere Situation gewesen, weil ich war ja als Bürgermeister quasi der erste Stellvertreter des Oberbürgermeisters seinerzeit von Frank Szymanski.
Ja.
Da war ich eh recht nah auch an der Aufgabe des Oberbürgermeisters dran gewesen. Aber natürlich auch dort hat eine Übergabe stattgefunden. Das heißt quasi, dass bestimmte laufende Prozesse so strukturiert werden, dass man sagt, hier ist ein Punkt X da. Hier würde ich erstmal nicht weitermachen, weil hier ist eine strategische Entscheidung notwendig. Die möchte ich als alter Oberbürgermeister oder amtierender Oberbürgermeister nicht mehr treffen, weil das hat Auswirkungen für die nächsten Jahre, möglicherweise auch für die nächsten Jahrzehnte. Und da muss man ganz einfach vertrauensvoll miteinander umgehen und auch arbeiten, nicht? Und dann gibt es natürlich auch Sachen, ja, da kann man nicht warten, bis der neue Oberbürgermeister oder die Oberbürgermeisterin dort in Verantwortung trägt. Nur mal zum Beispiel, es finden ja permanent Stellenausschreibungen hier bei uns in der Stadt statt. Und das ist ja auch ein Prozess, der dahinter gelegt wird. Da findet ein Auswahlverfahren statt, dann ist eine Beteiligung des Personalrates notwendig. So. Und wenn dort eine ganze Kette von Abstimmungen dort gelaufen sind, ist natürlich die letzte Unterschrift, die des Oberbürgermeisters hier als Hauptverwaltungsbeamter, als Arbeitgeber notwendig. Und bei der Fachkräftesituation, die wir haben in unserer Stadt, ist es natürlich notwendig, dass auch die verwaltungsarbeitsfähig bleibt und arbeiten kann. Und da wird auch die Unterschrift drunter gesetzt, nicht? Selbstverständlich gibt es auch dort Ausnahmen. Wenn es zum Beispiel jetzt um Stellen geht, die im unmittelbaren Arbeitsumfeld des Büros des Oberbürgermeisters stattfindet, dann wird es Übergangslösungen geben, weil logischerweise jeder Neue auch seine Personalentscheidung an dieser Stelle treffen möchte und auch muss. Es sind ja häufig sehr vertrauensvolle Arbeitsverhältnisse bzw. auch Dienstverhältnisse. Und dort wird es sicherlich eine Übergangssituation geben und da werden nicht gleich vollständig Nägel mit Köpfe gemacht.
Ne? Das heißt, der noch nicht amtierende Oberbürgermeister, die noch nicht amtierende Oberbürgermeisterin kann in diesem Übergabemodus trotzdem schon so ein bisschen eingreifen und ihre Ansichten mit einfließen lassen.
Ja, sagen wir mal so, eingreifen ist vielleicht zu viel. Er steht ja noch nicht in der Verantwortung. Mhm. Die Verantwortung hat ja noch der amtierende Oberbürgermeister nicht, aber der kann zumindest seine Wünsche äußern, dass man dann wirklich sagt, nee, das lasse ich jetzt mal liegen.
Ja,
da verständigen wir uns, dass sie oder dass du dort ein geordnetes Feld übergeben bekommst oder du weißt ganz genau, das mache ich jetzt hier nicht weiter. Hier lasse ich das erstmal in dem Arbeitsstadium liegen und dann zählt nicht nur auch das Wort, dann sieht derjenige das auch, ja. Oder er erkundigt sich erstmal auch über viele Sachen, nicht? Aber jetzt nehme ich mal andersrum ein Beispiel, wenn jemand seine Baugenehmigung erwartet, na, da warten wir nicht auf den neuen Oberbürgermeister. Wenn alle Unterlagen vorliegen, ja, dann kriegt er seine Baugenehmigung. Das Gleiche ist, wenn jemand seinen Wohngeldantrag abgibt, ja, oder seinen Personalausweis beantragt hat, da wird nicht auf den neuen gewartet, sondern dann wird das natürlich abgearbeitet. Das sind die sogenannten Geschäfte der laufenden Verwaltung. Also salopp gesagt, es ist wurscht, wer da der Chef ist, weil gesetzliche Vorgaben lassen kaum Ermessensspielräume zu, sprich die Behörde muss das dann so erteilen, wie es der Gesetzgeber, wie es das Gesetz, die Verordnung vorsieht und dann ist es zweitrangig, wessen Name da steht. Sie werden ja auch immer auf den Briefköpfen sehen, Stadt Cottbus-Reschebus. Der Oberbürgermeister, die Oberbürgermeisterin und da steht ja nicht der Name Holger Kelch oder Helga Meier drunter, nicht? Also das ist namensunabhängig, hier geht es um das Amt des Oberbürgermeisters, ne?
Okay, springen wir mal weiter nach vorn quasi. Ja. Wir haben die Übergabephase erledigt, in Anführungsstrichen. Welchen Einfluss hat denn der Oberbürgermeister, die Oberbürgermeisterin zum Beispiel als Chef der Verwaltung? Sie haben es vorhin angesprochen, er hat die Organisationshoheit innerhalb auch der Verwaltung. Was bedeutet das denn? Wie viel kann er oder sie denn an der Struktur und Organisation der Verwaltung zum Beispiel ändern?
Ja, da gibt es zwei Möglichkeiten. Zum einen regelt einiges die Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, das, was wir mal eingangs uns angeschaut haben, zum besagten Paragraphen 53, zur Rechtsstellung des hauptamtlichen Bürgermeisters, Oberbürgermeisters. Und zum anderen regelt auch es die Hauptsatzung der Stadt Cottbus. Und in der Hauptsatzung ist zum Beispiel ganz klar verankert, was dürfen die Stadtverordneten? Ja, wie weit dürfen sie eingreifen, beziehungsweise ist der Oberbürgermeister verpflichtet, Entscheidungen an die Stadtverordneten heranzutragen. Und das ist bei der Organisation der Verwaltung, sag ich mal, dahingehend in Brandenburg geregelt, dass der Oberbürgermeister schon ein sehr großes Maß alleiniger Verantwortung trägt. Also der kann Ämter zusammenlegen, ja, der kann auch Geschäftsbereiche neu konstruieren und so weiter. Das ist die rechtliche Norm, wie er das in der Praxis umsetzt. Ja, nur mal ein Beispiel. Wir haben ja vor 2-3 Jahren das Dezernat für Wirtschaft, Strukturwandel und Digitalisierung, sag ich mal, neu begründet, dem wir zum Beispiel einen neuen Bereich, aber auch aus anderen Geschäftsbereichen Ämter übergeleitet haben oder Fachbereiche in diesen neuen Geschäftsbereich 5. Das könnte ich nach Gesetz, ganz straff gesehen, hätte ich das alleine machen können. Aber mir ist es auch wichtig, dass die kommunale Politik, sprich die Stadtverordneten, in solche Prozesse mit eingebunden sein wird, weil ganz klar ja auch mit den Kollegen, mit dem Chef dieses Geschäftsbereiches oder mit der Chefin dieses Geschäftsbereiches zukünftig ja auch zusammengearbeitet werden muss. Ja. Sprich, Vertrauen muss geschaffen werden und es ist auch eine Frage der Transparenz. Was verbirgt sich hinter solche Wege und solche Schritte und wie ist auch die Erwartungshaltung an die neue Geschäftsbereichsleitung an dieser Stelle? Und insofern ist dort auch eine Aufgabe, die kein Gesetz beschreibt. Also ein Oberbürgermeister muss auch ein politisches Fingerspitzengefühl an dieser Stelle mitbringen.
Was mich noch weiter interessieren würde, wir haben ja auch einen Haushalt in der Stadt Cottbus.
Ja.
Wenn wir in der nächsten Zeit immer wieder einen Haushaltsüberschuss zum Beispiel erwirtschaften würden, ich spreche jetzt extra im Konjunktiv, wie viel von so einem Haushaltsüberschuss steht denn quasi zur freien Verwendung oder sind die Überschüsse zweckgebunden?
Da muss man Folgendes sagen. Der Haushalt selbst wird durch den Kämmerer oder die Kämmerin aufgestellt, durch den Oberbürgermeister festgestellt, beschlossen durch die Stadtverordnetenversammlung. So, und damit haben wir schon eigentlich so eine Kette dargestellt, wie es regulär laufen würde. Ja, das heißt also, letzten Endes entscheidet die Stadtverordnetenversammlung auch im gewissen Maße, wo werden welche Mittel in welcher Höhe, in welchem Umfang zugeteilt und vor allen Dingen auch in welchen Jahresscheiben. Auch wenn der Haushalt immer für das betreffende oder für das kommende Haushaltsjahr aufgestellt wird, haben es ja häufig Folgewirkungen. Ja, ja? Also man muss dann auch die Folgejahre betrachten. In der Stadt Cottbus war es ja so, und ich glaube, seit 1993 stand die Stadt Cottbus immer unter der Haushaltssicherung. Das heißt, das Handeln, das Agieren einmal der hauptamtlichen Verwaltung mit dem Oberbürgermeister, der Oberbürgermeisterin und der Stadtverordnetenversammlung Cottbus war immer eingeschränkt.
Ja.
Denn es war erstmal eine Aufgabe gewesen, überhaupt Überschüsse zu erwirtschaften innerhalb des Haushaltes. Das hat gerade in den Jahren, und ich bin ja nun 20 Jahre gut hier an der Spitze der Stadt Cottbus tätig, unwahrscheinlich viele Schmerzen mit sich gebracht. Es wurde Personal in Größenordnung abgebaut, es wurden Zuschüsse gestrichen. Gleichzeitig haben wir immer Obacht gegeben, gerade die Belastung für den Bürger so gering wie möglich zu halten, auch wenn es zu Erhöhungen der Grundsteuer oder der Gewerbesteuer zeitweise kommen müsste, obwohl wir nun viele Jahre dort nichts mehr erhöht haben, was häufig auch immer vergessen wird. Aber das muss man einfach als Fakt nennen, nicht? So, und diese Überschüsse, ja, die wurden natürlich zur Schuldentilgung eingesetzt. Das ist ganz klarer Auftrag aus dem Gesetz heraus. Deswegen war es mir ja wichtig, in den letzten 8 Jahren so viel Überschüsse zu erwirtschaften, dass wir nicht mehr unter der Aufsicht, der Kommunalaufsicht, sprich des Innenministeriums des Landes Brandenburg stehen, sondern dann tatsächlich mal in die Situation kommen, ein Stück des Überschusses auch mal dort zu verteilen, wo es nach politischen Mehrheitsverhältnissen am sinnvollsten ist. Das ist niemals eine alleinige Entscheidung des Oberbürgermeisters, der kann Vorschläge unterbreiten. Letzten Endes auch mit seiner Stimme oder auch nicht mit seiner Stimme wird der Haushalt über die Stadtverordnetenversammlung entschieden. Und ich glaube, auch dort ist Kommunikation wichtig, weil natürlich, so wie das politische Spektrum auch in der Stadtverordnetenversammlung in Cottbus ist, sehr breit aufgestellt. Mhm. Und natürlich sind auch die Sichtweisen auf die Sachen dadurch sehr unterschiedlich. Aber es ist schon sehr wichtig zu sagen, dass der größte Teil des Haushaltes, wir sprechen hier von über 400 Millionen Euro Umfang kommunalen Haushaltes der Stadt Cottbus, gebundene Mittel sind. Also das ist gebunden für soziale Zwecke, für Sachen in der Jugendhilfe, Kitas, auch für Gehälter der Beschäftigten der Stadt Cottbus, logischerweise. Ja, aber auch immer noch Kredittilgung, das darf man auch nicht vergessen. Es gab Investitionskredite und noch haben wir einen kleinen Kassenkredit. Auch dort müssen ja die Schulden zurückgezahlt werden. Und wenn es uns wirklich gelingt, und das sieht sehr, sehr gut aus, dass wir im Jahr, ich glaube sogar in der Jahresrechnung 22 ein gutes Plus haben und damit aus der Haushaltssicherung kommen, glaube ich nicht, dass das Geld so frei verfügbar ist. Denn viele große Aufgaben warten ja in der Zukunft auf meine Nachfolgerin oder meinen Nachfolger. Und da erübrigt sich manche Diskussion, weil dann ist nur die Frage, wollen wir das so oder wollen wir das so? Und ich glaube, da ist es erstmal das Gute, dass wir dann wieder ein Stück selber entscheiden können.
Sie haben es ja gerade gesagt, Aufgaben warten zukünftig auf Ihren Nachfolger, Ihre Nachfolgerin. Was würden Sie denn sagen, was sind denn so die ersten Hürden, die der neue Oberbürgermeister, die neue Oberbürgermeisterin meistern wird?
Das Wichtige wird sicherlich sein, dass eine neue Rathausspitze geformt werden muss. Mhm. Ja, wir haben ja auch die Kollegen Beigeordnete. Das sind ja zwei. Das ist einmal die Bürgermeisterin, Frau Marietta Zschoppe, dann der Beigeordnete Dr. Markus Nickemann. Auch sie haben ja eine Wahlzeit. Sie sind auch Beamter auf Zeit. Also auch dort läuft die Wahlzeit ab. Und da ist natürlich die Frage, wie wird zukünftig die Besetzung dieser Position aussehen? Könnte auch die Diskussion kommen, weil das hat sich in der Vergangenheit häufig gezeigt, gerade auch durch die Pandemie, dass man sagt, zwei Beigeordnete sind zu wenig, weil die Beigeordnetenfunktion ist im Prinzip in Vertretung des Oberbürgermeisters dann der amtierende Hauptverwaltungsbeamte. Ja, ja. Also er hat dann auch eine gewisse Machtbefugnis, die zum Beispiel ein Dezernent als Angestellter nicht hat, dass man sagt, man macht drei Beigeordnete. Dann ist natürlich die Frage, welche Geschäftsbereiche sind damit verbunden? Weil diese Stellen werden dann in der Regel nicht immer ausgeschrieben und dann läuft ein Bewerberverfahren und dann wird natürlich, und so ist es in Brandenburg geregelt, auf Vorschlag des Oberbürgermeisters wird dann jemand zur Wahl gestellt und dann müssen die Stadtverordneten darüber entscheiden, ob derjenige dann Beigeordneter oder Beigeordnete wird, je nachdem, um welche Position es geht. Wichtig ist daher erstmal überhaupt dann auch wieder einen allgemeinen ersten Stellvertreter zu bekommen, sprich den Bürgermeister, die Bürgermeisterin zu wählen und dann natürlich auch die anderen oder den anderen Beigeordneten. Das ist das Erste. Das Zweite ist natürlich auch, wir sind durch die Wahlzeit mitten im laufenden Haushaltsprozess. Also genau das, was ich gesagt habe, dass im Prinzip der Kämmerer einen Haushalt aufstellen wird. Ich werde ihn dann als amtierender Oberbürgermeister feststellen, ihn einbringen. So, wann er beschlossen wird, wie er beschlossen wird, ob dann der neue oder die neue Oberbürgermeisterin diesen Haushalt so aufrechterhält oder möglicherweise zurückzieht und neuen einbringt, ja, das ist dann zum Beispiel eine Sache, die muss der oder diejenige selbst entscheiden. Das ist der nächste Punkt, nicht? Und dann müssen wir, natürlich wird sich der oder die neue auch anschauen, welche laufenden Projekte sind jetzt da und wo ist seine ganz aktive Mithilfe in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten gewünscht und erwartet, nicht? Und da kann ich zumindest so viel erstmal sagen, dass viele Projekte sehr wohl in der Arbeitsebene angekommen ist. Dort arbeiten die Kollegen unabhängig, wer jetzt Oberbürgermeister ist und sie wissen, was sie zu tun haben, nicht? Dass natürlich dann der oder die neue Oberbürgermeister dann entscheiden wird, wie und was und ob, das ist eine ganz andere Sache. Aber viele Sachen sind dort sehr gut vorbereitet und auch dort durch die Stadtverwaltung gut im Zeitfluss.
Haben Sie denn noch abschließende Worte, die Sie gern an den neuen Oberbürgermeister, die neue Oberbürgermeisterin richten würden?
Also ich wünsche auf alle Fälle, egal wer es ist, immer ein glückliches Händchen bei seinen Entscheidungen. Ich wünsche ihm Empathie, was die Belange der Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt betrifft. Ich wünsche ihm das politische Geschick, gerade in einer Gesellschaft, die momentan selber nach wichtigen Entscheidungen sucht. das zu verstehen, zu steuern, auszugleichen, sich den Fragen zu stellen. Und natürlich wünsche ich ihm vor allen Dingen Gesundheit, nämlich das wird er brauchen, das kann ich versichern, gerade auch für seine Wahlzeit und je nachdem auch darüber hinaus, natürlich.
Und natürlich meinen Sie ja auch immer ihm und ihr.
Genau.
Genau, dann würde ich Ihnen herzlich danken, Herr Kelch. Um euch nun noch etwas allgemein zur Wahl zu informieren, haben wir mit Andreas Pohle in seinem Büro gesprochen. Ihn kennt ihr noch aus Folge 7, in der er und Carsten Konzak euch über die Bundestagswahlen informiert haben. Herr Pohle, wie wird denn die Wahl ablaufen und welche Neuerungen oder Besonderheiten gibt es denn bei dieser Oberbürgermeisterwahl?
Vom Grundsatz läuft die OB-Wahl ab wie jede andere Wahl. Früh um 8 Uhr werden die Wahllokale geöffnet. Dort können die Wähler dann kommen und wählen gehen. Die Wahlhandlung geht bis 18 Uhr. Eine Besonderheit bei dieser OB-Wahl ist, dass wir erstmalig sogenannte Stimmzettelschablonen für Blinde und Sehbehinderte einsetzen. War bisher in der Regel nicht üblich bei Kommunalwahlen. Ansonsten, wie gesagt, das Prozedere im Wahllokal ist wie immer. Ich muss meine Wahlbenachrichtigung vorzeigen. Wenn ich wahlberechtigt bin in diesem Wahllokal, dann bekomme ich meinen Stimmzettel. Bei dieser OB-Wahl hat jeder Wähler eine Stimme, die er natürlich dann auch in der Wahlkabine abgeben muss. Also die Benutzung der Wahlkabine ist Pflicht. Ganz wichtig, dass die Wähler einen Personalausweis mitbringen, womit sie sich identifizieren können. Und dann ist der Stimmzettel innerhalb der Wahlkabine zu falten und wird dann, nachdem die Wahlberechtigung dann zweifelsfrei feststeht, dann in die Wahlurne geworfen.
Es wird ja zwei Wahltermine geben, einmal die Hauptwahl und einmal die Stichwahl. Was ist denn, wenn bei der Stichwahl immer noch kein eindeutiges Ergebnis rauskommt?
Die Stichwahl findet ja nur statt, wenn im Hauptwahlgang, also beim ersten Wahlgang, diese Mehrheit nicht erreicht wird. Dann findet die Stichwahl statt am 9.10. Und dort gilt dasselbe Prozedere, also wieder Mehrheit der gültigen abgegebenen Stimmen, wobei diese Mehrheit mindestens 15% der wahlberechtigten Personen umfassen muss. Sollte dies auch bei der Stichwahl nicht erreicht werden, dann wählt die Vertretung, sprich die Stadtverordnetenversammlung, den Oberbürgermeister.
Und was passiert denn, wenn man nicht wählen geht? Wenn man sich sagt, ich bleibe zu Hause, auf meine Stimme kommt sowieso nicht an.
Also grundsätzlich kommt es erstmal auf jede Stimme an, weil ja, es geht ja um das Ergebnis, dass der tatsächliche Wille der Bürger der Stadt Cottbus dargestellt wird. Die OB-Wahl ist die einzigste Wahl, wo das Wahlergebnis von der Wahlbeteiligung abhängt. Weil nach dem Gesetz heißt es, dass gewählt ist, wer die Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen erreicht hat, wobei diese Mehrheit mindestens 15% der wahlberechtigten Personen umfassen muss. Und das heißt, es müssen, sollten mindestens 30% wählen gehen, damit überhaupt ein Ergebnis rein theoretisch zustande kommt.
Mit was für einer Wahlbeteiligung kann man denn rechnen? Beziehungsweise wie sind denn aktuell die Briefwahlanträge? Weil die kann man ja schon eine ganze Weile beantragen.
Also eine Prognose hinsichtlich der Wahlbeteiligung, da halte ich mich ein bisschen zurück. Aber wir haben mit jetzigem Stand 13.200 Briefwahlunterlagen ungefähr schon ausgegeben, was auf eine sehr gute Wahlbeteiligung schließen lässt. Zumindest höher als die letzten OB-Wahlen.
Und wann kann man am Wahltag mit einem ersten Wahlergebnis rechnen? Was denken Sie?
Also wir gehen eigentlich davon aus, mit einer Stimme ist relativ eine leichte Auszählung, dass wir spätestens 19 Uhr die ersten Wahlergebnisse sowohl aus den Urnenwahlbezirken als auch aus den Briefwahlbezirken erhalten.
Alles klar. Ich danke Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben und unsere Hörerinnen und Hörer einmal kurz über die Wahl des Oberbürgermeisters informiert haben. Wir hoffen, dass ihr euch natürlich an der Wahl des Oberbürgermeisters, der Oberbürgermeisterin am 11.09.2022 beteiligt und dass wir euch mit dieser Folge einen kleinen Einblick hinter die Kulissen gewähren konnten. Ich bedanke mich herzlich bei unseren beiden Gästen und verabschiede mich hiermit für die aktuelle Folge. Für Fragen, Anregungen oder konstruktive Kritik steht euch unser Postfach immer offen. Ihr erreicht den Cottbusser Podcast Kutscher unter podcast@cottbus.de. Einschalten, zuhören, Feedback geben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Ja, der Cottbusser Podcast Kutscher putzt den Cottbusser Podcast Kutschkasten.